Ja, schönen guten Morgen. Wir wollen uns einstimmen auf die Gottesdienstfeier durch ein musikalisches Vorspiel, ein Präludium, was wir jetzt hören. Ja, allen ein herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde hier in der Hohen Leuchte. Wir feiern Gottesdienst im Namen unseres dreieinigen Gottes, des allmächtigen Vaters, seines Sohnes Jesus Christus und in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Amen. Ja, liebe Glaubensgeschwister, wie ihr seht, feiern wir heute Abendmahl und Erntedank. Erntedank. Dank ist ein ganz wichtiges, nicht nur deutsches Wort, ne? Französisch merci, thank you. Dank. Wir danken auch erstmal denjenigen, die das so gestaltet haben. Wir danken den Musikern, der Band, den Technikern, allen unter uns, die so treu die ganze Zeit uns hier gedient haben in unterschiedlichen Diensten. Nicht nur mal so sporadisch, sondern schon die ganze Zeit. Herzlichen Dank an allen, die das so getan haben. Auch von dieser Stelle mal. Im Wort Erntedank geht es ja ursprünglich darum, Gott für eine reiche Ernte zu danken. Wir hatten zum Beispiel letzten Sonntag 4 Taufen. 10 Glaubensgeschwister sind neu in unsere Gemeinde gekommen. Das ist eine geistliche Ernte, wofür wir Gott dankbar sind. Aber wofür können wir sonst, wofür kannst du persönlich Gott danken? So als Anregung, schreib dir mal zu Hause mindestens 7 Dinge auf, wofür du persönlich Gott in deinem Leben danken kannst. Und wenn du dir das aufgeschrieben hast, mach dir das immer mal wieder bewusst. Geh danken, komm ja von danken. Dass deine Gedanken auch mal mit Danken verbunden sind. Und wenn du das mehrmals machst, wenn du das immer wieder versuchst, wofür kann ich Gott danken, dann wird es auch dein Denken verändern. Deine Gedanken werden mehr Danke. Das ist ein interessanter Prozess. Der Apostel Paulus, der ja auch Missionar war, musste viele Leiden durchstehen. Verfolgungen, Misshandlungen, Krankheit, Hunger, Gefängnis und vieles andere mehr. Wir können das mal im 2. Korinther 11 nachlesen, was er alles so durchmachen musste. Was hat das mit ihm gemacht? Ist er deshalb verbittert geworden? Hat er seinen Glauben über Bord geworfen? Nein. Er schreibt den Thessalonikern, 1. Thessaloniker 5, Vers 18, also Paulus schreibt ihnen, was auch immer geschieht, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr zu Jesus Christus gehört. Was auch immer geschieht, seid dankbar in allen Dingen, was auch immer geschieht, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr zu Jesus Christus gehört. Ja, das ist Gottes Wille, dass wir als Christen dankbar sind, auch für das, was uns oft nicht so passt, was wir uns gar nicht wünschen. Gott trotzdem in allem dankbar sein zu wollen, trotz mancher Probleme oder sogar Leiden, das bewahrt uns auch vor innerer Bitterkeit und ist ein Ausdruck unseres Vertrauens, trotzdem an Jesus Christus festzuhalten. Denn trotz mancher Krisen, wie zum Beispiel Corona oder persönliche Krisen oder was auch immer wir hier haben, leben wir immer noch in Freiheit, in relativer Freiheit. Wir werden nicht verfolgt als Christen. Wir leben immer noch in einer sogenannten Überflussgesellschaft. Nahrung und Kleidung ist mehr als genug vorhanden. Millionen Tonnen werden jedes Jahr in Deutschland weggeworfen. Es ist also eine Überflussgesellschaft. In unserem Land muss niemand wirklich hungern, schon gar nicht verhungern oder auf der Straße vegetieren, wenn er nicht will. Aber das ist nicht selbstverständlich. Ich habe nachgelesen, auf dieser Erde gibt es weltweit 700 Millionen Menschen, die täglich Hunger leiden. Täglich hungern. Und mehrere Milliarden Menschen, die ständig unterversorgt und mangelernährt sind. Und bei uns sieht es ganz anders aus. Unsere Versorgung ist immer noch sehr gut. Die medizinische Versorgung in Deutschland hervorragend. Wir sind auch dankbar, dass wir die frohe Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus hierzulande immer noch frei weitersagen können. Zum Beispiel auch in der Pferdener Fußgängerzone. Vor einigen Wochen waren wir ja dort präsent und es ist immer noch eine Offenheit da, worüber ich erstaunt bin. Lasst uns das dankbar nutzen und unseren Herrn Jesus Christus wieder mehr bewusst danken für das alles, was er uns gibt. Dankbarer werden, nicht einstimmen in den Chor der total Unzufriedenen, als wenn hier alles nur schlecht ist, es geht alles nur den Bach runter und. Es geht uns vergleichsweise zu vielen anderen Ländern noch gut bis sehr gut. Dafür können wir Gott dankbar sein. Und gerade auch mal in der Öffentlichkeit unserer Gesellschaft das zeigen, dass wir Hoffnungsträger und Hoffnungsbringer sind und werden, dass wir diese Hoffnung auch weiterbringen. Und das kann man zum Beispiel machen, das habe ich, also meine Frau und ich, uns angewöhnt, wenn wir irgendwo essen, Restaurant oder irgendwo, dass wir vorher beten, uns nicht schämen, mal Gott dafür zu danken. Da ist uns Folgendes mal passiert im Urlaub, habe ich gemacht und dann hat uns jemand angesprochen, ein Ehepaar. Sagen Sie mal, Sie haben doch gebetet, oder? Sag ich, klar, wir haben gebetet zu Gott. Ach, das ist ja toll, wir sind auch Christen. Ja, und dann sind wir durch die in Kontakt gekommen. Das ist nur eine kleine Möglichkeit. Mal bewusst Gott mehr zu danken, was wir hier am Guten haben. Der alte Spruch ist wahr. Danken bewahrt vor Wanken. Und Gott loben zieht unsere Gedanken mehr nach oben. Und das wollen wir jetzt tun, dass wir zum Gebet bitte aufstehen. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für all das, was du uns an Guten gibst, Herr. An Nahrung, an Kleidung, an Obdach, an medizinischer Versorgung, viele, viele Dinge, an die wir uns so gewöhnt haben, dass sie für uns alles selbstverständlich geworden sind. Und wir vergessen oft zu danken, dir zu danken und Menschen zu danken, die bereit sind zu helfen, ja, zu wirken. Danke, Herr, für all das, was du uns zukommen lässt. Verändere unsere Herzen, dass wir dankbarer werden, dass wir dich loben, dich preisen, dich anbeten. Aber wir denken auch an die vielen Menschen, die hungern, die mangelernährt sind, die darben. Wir wollen sie nicht vergessen, auch deine verfolgte Gemeinde in vielen Ländern, wo Christen verfolgt werden, wo es ihnen schlecht geht, Herr. Bitte steh du ihnen bei und schenke uns Weisheit, wie auch wir mithelfen können, dass Not und Leid gelindert wird. Wir denken aber auch an die Geschwister, an die Menschen unter uns, die auch persönliches Leid erfahren und erfahren haben, denen es nicht gut geht. Richte sie auf, stärke sie und hilf auch uns, dass wir sie nicht übersehen, sondern für sie eintreten und für sie beten. Bitte segne jetzt auch den weiteren Verlauf dieses Gottesdienstes. In Jesu Namen. Amen.
Liebe Gemeinde, Klaus hat eben viele Dinge aufgelistet, für die wir dankbar sein können. Ich muss euch eine Mitteilung machen, die uns traurig stimmt. Nämlich ist diese Woche unser lieber Bruder Wilhelm verstorben. Er ist heimgegangen zu unserem Herrn Jesus Christus. Ganz unerwartet hat er einen Herzinfarkt am letzten Montag erlitten. In dieser Situation spricht Jesus Christus und sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Er hat das gesagt, als zwei Schwestern um ihren Bruder getrauert haben. Der Bruder ist verstorben und die Schwestern haben getrauert. Der Lazarus war das und Jesus sagt diese Worte und er spricht sie auch zu uns. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn wir so von einem Tod hören, dann hört sich das immer so an, als ob da irgendwas passiert ist, wo Gott die Kontrolle verloren hat, was irgendwie chaotisch ist, was so nicht sein darf. Aber unser Glaube weiß, dass Jesus Tod und Leben in seiner Hand hält. Und das kann uns Trost schenken, dass wir wissen, dass das kein Zufall war und kein Chaos, sondern dass Gott führt und leitet. Wilhelm war viele Jahre hier Mitglied unserer Gemeinde, Jahrzehnte. Das Gemeindehaus, in dem wir hier sitzen und Gottesdienst feiern, da hat er ordentlich mitgeholfen, das aufzubauen. Er war vor ungefähr 12 Jahren Gemeindediakon hier bei uns und natürlich ein treuer Besucher des Gottesdienstes, als wir noch zusammen gefeiert haben als eine Gemeinde. Da habt ihr ihn sicherlich viele, viele Male gesehen. Jetzt war er im ersten Gottesdienst immer und hat Gottesdienst gefeiert. Darum habt ihr ihn vielleicht länger nicht im Blick gehabt, aber er war treuer Gottesdienstbesucher wie eh und je. Wilhelms Tod kam, wie gesagt, sehr plötzlich. Darauf kann man sich nicht einstellen, wenn man plötzlich einen Herzinfarkt erleidet oder die Familie kann sich nicht darauf einstellen und dementsprechend könnt ihr euch auch vorstellen, wie es Olga geht und dem Rest der Familie. Also die sind erstmal ziemlich durcheinander und aufgewühlt und ja, es ist einfach, dass wir im Gebet sie tragen und wenn ihr eine gute Beziehung zu Olga habt, vielleicht auch, dass ihr mal anruft und euer Beileid ausspricht oder zu Viktor und Nelly und wie die ganzen anderen Angehörigen der Familie. Sie sind Teil unserer Gemeindefamilie und wir sollten sie mindestens im Gebet auch mittragen. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Christus. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer sich auf mich verlässt, der wird nimmermehr sterben. Wilhelm hat das gemacht. Er hat sein Leben Jesus übergeben. Er war ein treuer Christ. Und darum haben wir auch diese Gewissheit, dass er nicht einfach weg ist, sondern dass er jetzt bei Jesus Christus geborgen ist, dass es ihm besser geht, als es ihm auf der Erde gegangen ist, dass er da ist, wo er immer sein möchte oder immer sein wollte. Wilhelm darf jetzt sehen, was wir noch glauben müssen. Wir wollen jetzt eine Schweigeminute abhalten für Wilhelm. Da können wir an schöne Begegnungen denken, die wir mit ihm hatten. Bitte betet auch für seine Frau, seine Familie. Und wir wollen uns dazu erheben. Ich schließe dann die Schweigeminute mit einem Gebet ab. Lasst uns in der Stille unseren Bruder gedenken. Lieber Vater, wir danken dir für das Leben von Wilhelm. Wir danken dir, dass er Teil unserer Gemeinde war, dass wir gemeinsam im Glauben unterwegs waren. Und wir danken dir dafür, dass er jetzt nicht weg ist, sondern dass er uns einfach nur vorausgegangen ist. Dass es ein Wiedersehen gibt, dass wir einmal vereint mit dir im Himmel gemeinsam dich loben und preisen werden. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du die Auferstehung und das Leben bist. Dass wir wissen, dass dieses irdische Leben nicht alles ist, sondern dass wir einmal ewig leben werden bei dir im Himmel. Wir loben und preisen dich für diese Gewissheit und diesen Trost. Und wir bitten dich, dass du diesen Trost auch Olga ins Herz schenkst. Sie muss jetzt völlig neu sich orientieren, ist natürlich auch erstmal durcheinander. Und wir bitten dich, dass du ihr ganz, ganz nahe kommst, dass du sie tröstest, dass du ihr Begegnung schenkst, wo Geschwister Anteil nehmen, dass du bei ihnen bist. Auch für den Rest der Familie, die jetzt trauern, bitte sei du bei ihnen und erweise dich als ihr Tröster. Wir bitten das in Jesu Namen. Amen. Die Trauerfeier für Wilhelm findet am Dienstag statt, also übermorgen, um 14 Uhr in Eistrup. Da gibt es nur eine Kirche, da ist auch der Friedhof. Da in Eistrup ist um 14 Uhr am Dienstag die Trauerfeier. Aufgrund der behördlichen Vorgaben muss man entweder getestet, genesen oder geimpft sein, um teilnehmen zu können. Nun ist es so, dass die Kirche in Eistrup da relativ groß ist, aber Familie Becker ist sich unsicher, wie viele Leute kommen. Also die haben schon eine gewaltige Verwandtschaft und auch Freundeskreis. Es könnte also sein, dass man da keinen Platz mehr findet, dann könnte man draußen vor der Tür die Trauerfeier miterleben, da wird die Tür aufgemacht werden. Aber das ist so eine kleine Unsicherheit, das kann man jetzt noch nicht garantieren. Trotzdem wird sich Olga natürlich freuen, wenn einige von uns da sind, Dienstag 14 Uhr in der Kirche in Eistrup. Jetzt wollen wir gemeinsam ein Lied singen, und zwar das Lied »Meine Zeit steht in deinen Händen«.
Ja, alle Gäste, auch ein herzliches Willkommen hier unter uns. Und vielleicht hat von den Gästen oder sonst jemand auch ein Grußwort weiterzugeben, was in diesen Rahmen passt. Ist jetzt die Gelegenheit dazu. Okay. Dann, Freud und Leid ist oft sehr dicht beieinander. Wir hatten in der vergangenen Woche auch Geburtstage, worüber wir uns freuen. Und zwar hatten Geburtstag Eugenie, ich sehe, sie ist unter uns, Judith, David, Elias, und heute hat Henrik Geburtstag. Und ganz neue Information, es ist ein neuer Erdenbürger da, und zwar Lea ist gestern um 16.23 Uhr geboren. Ja, da ist sie. Und wir gratulieren natürlich den Eltern, Regine und Simon, ganz herzlich. Und wünschen für Lea auch alles erdenklich Gute. Und dann habe ich noch ein Bibelvers. Es ist ein köstliches Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe Gottes, des Herrn, zu hoffen. Klagelieder Jeremia 3,26. Es ist ein köstliches Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe Gottes, des Herrn, zu hoffen. Klagelieder Jeremia 3,26. Und jetzt möchte Niklas noch einiges ansagen.
Regina hat mich beauftragt, eine Ansage an euch weiterzugeben. Sie ist aus bekanntem Grund verhindert. Und zwar geht es um die Gestaltung der Heiligabendgottesdienste. Wir werden zwei Heiligabendgottesdienste haben. Diesmal allerdings nicht mit Musical, sondern wir wollen das so gestalten, dass wir Beiträge sammeln und vielleicht eine Familie oder ein paar sich zusammentun und dann gemeinsam ein Lied singen oder ein Gedicht vortragen oder vielleicht auch ein kurzes Anspiel machen. Also zum Beispiel, wenn Familie sagt, da könnten wir doch was auf die Beine stellen. Ihr müsst nicht, aber es wäre sehr, sehr schade. Nein, jetzt überschreite ich hier meine Kompetenzen aber mehr als deutlich. Ich nehme das alles zurück, entschuldige mich. Es hat überhaupt jetzt nicht was mit Familie zu tun, sondern ganz allgemein an jeden in der Gemeinde gilt diese Aufforderung. Oder nein, nicht die Aufforderung, die Bitte, dass ihr mal prüft, wenn ihr irgendwie einen Beitrag habt, dass ihr das dann mit Regina absprecht. Also sie sammelt das und organisiert das dann. Wenn ihr keine Idee habt, ist auch in Ordnung. Ja? Und wenn man sagt, ich wäre bereit, was zu machen, aber ich habe keine Idee, das ist genauso gut. Sie wird das dann alles zusammenführen und das, den Sack dann zubinden. Sie sagt, da liegt irgendwann eine Liste im Foyer aus, die liegt da noch nicht. Ihr könnt euch an Simon eventuell melden, wenden oder auch Regina irgendwie eine SMS schreiben, also WhatsApp, oder ihr dann auch irgendwann Bescheid sagen. Sie sagt noch, dass es ungefähr zwei Proben sein werden. Also es ist kein großer Zeitaufwand, aber zweimal wird vorher geprobt, bevor es dann im Gottesdienst aufgeführt wird. Nächste Ansage, der Besuchssonntag ist ja heute, 10. Oktober. Die Kaffeerunden sind zusammengestellt, die Liste liegt im Foyer aus. Jetzt war es zu Beginn des zweiten Gottesdienstes noch so, dass bei Familie zwei Plätze noch frei sind. Also wer da noch Lust hätte, könnte noch mal gucken, ob er sich da noch eintragen kann. Es ist, wie gesagt, wenn diese zwei Plätze belegt sind, dann geht es nicht mehr, aber wenn ja, könnt ihr euch da noch eintragen. Dann bin ich im Urlaub 3 Wochen und in dieser Zeit findet kein Bibelseminar statt. Also die nächsten 3 Wochen ist kein Bibelseminar und dann in der 4. Woche, das ist ja dann der 5. November müsste das sein, am Freitag, da geht es wieder los.
Ja, dann wünschen wir natürlich Niklas und seiner Familie auch erholsame Urlaubstage. Am 1. bist du wieder da, ne? Oder am 2.
Genau, 1. November.
1. November. Ja, dann gibt es noch einige Informationen. Und zwar, weil wir schon bei Weihnachten waren, Heiligabend, gibt es da noch eine Idee von Karl-Heinz. Es gibt ja einige Singles, also Alleinstehende auf Deutsch, die vielleicht gerne mit anderen zusammen hier in der Gemeinde Heiligabends zusammen sein möchten, ja, und hier Heiligabend feiern. Und Karl-Heinz, also Kalle, ist gerne bereit, mit denen darüber zu reden, wie man das vielleicht organisieren kann und wer überhaupt Interesse hat. Wenn ihr jetzt schon denkt, Mensch, ja, das ist eine sehr gute Idee, Karl-Heinz sitzt im Foyer, grüner Pullover, sprecht ihn an und er freut sich, wenn noch einige gerne mitmachen möchten. Ja, wir haben ja Erntedank und zu Erntedank gehört auch ein Opfer. Erntedankopfer nennen wir das. Also wir wollen auch Gaben, Geld zusammenlegen und diesmal ein Projekt unterstützen von GAIN. Und zwar ist das eine christliche Hilfsorganisation, die in Ländern tätig sind, die also durch Katastrophen und so weiter wie Haiti, da sind sie tätig, also wo sie praktische Unterstützung machen und natürlich auch die christliche Botschaft weitergeben. Und vor einigen Wochen war Ellen Sasse, besser bekannt als Ellen Rode, geborene Rode, da. Die hat das vorgestellt und da liegen auch immer noch Prospekte im Foyer. Also wir können wirklich diese Organisation empfehlen und bitten euch, ja, auch etwas zusammenzulegen in dem Behälter. Gebetsdienst war schon, aber wer jetzt noch ein wichtiges Gebetsanliegen hat, der kann sich natürlich auch an unseren Pastor, der ist ja heute noch da, oder auch an die Ältesten oder an mich wenden. Gebetsunterstützung ist immer vorhanden. Jetzt wollen wir uns noch vor der Predigt Zeit zum Lobpreis nehmen, dass wir noch 2 Lieder im Stehen zum Lobe und zur Ehre unseres Herrn zusammen singen.
Liebe Gemeinde, Erntedankfest. Da denken wir daran, dass Gott uns reich beschenkt hat. Klaus hat das vorhin ausgeführt. Wir leben in einem Land, wo wir genug zu essen haben, wo wir soziale Sicherungssysteme haben. Wir leben in einem Land, wo wir zum Gottesdienst gehen können, ohne dass wir Angst haben müssen, verhaftet zu werden. Wir dürfen frei von Jesus sprechen. Wird nicht immer positiv aufgenommen, aber es hat keine strafrechtlichen Konsequenzen, wie es in vielen anderen Ländern der Fall ist. Wir könnten auf diese Liste von Wohltaten auch unsere persönlichen Dankesanliegen weiter draufsetzen und weiterführen, die Liste, dass wir Enkelkinder haben, gesunde Kinder, dass wir vielleicht eine gute Arbeitsstelle haben und so weiter und so fort. Gott hat uns reich beschenkt. Und wenn man sich das so überlegt und wenn man sich das klar macht, dann entsteht daraus Dankbarkeit. Dann danken wir. Danken bedeutet ja, dass ich Gott etwas zurückgebe für das, was er mir gegeben hat. Gott beschenkt mich und ich gebe ihm etwas zurück. Zumindest einmal mit Worten, dass ich sage, danke Gott für meine Familie, für meine Gesundheit, für meine Arbeitsstelle. Vielen Dank. Und es soll auch nicht nur bei Worten bleiben, sondern auch unsere Taten sollen diese Dankbarkeit ausdrücken, dass wir ins Reich Gottes etwas investieren, etwas Gott zurückgeben, vielleicht indem wir unsere Mitmenschen liebevoll behandeln, indem wir uns in der Gemeinde engagieren. Dadurch drücken wir Gott aus, dass wir Gott dankbar sind. Wir nehmen also nicht nur von Gott, sondern wir wollen auch wieder geben. In Form von Dank wollen wir ihm etwas zurückgeben. Wenn wir das tun, dann geht ein Kreislauf in Gang. Dann setzt sich ein Kreislauf in Gang, ein Kreislauf von Geben und Nehmen. Nicht nur zwischen uns und Gott, sondern auch untereinander. Wir empfangen etwas, wir nehmen etwas von unseren Geschwistern, von Gott, und wir geben etwas weiter an Gott, an unsere Geschwister in Form von Dank und in Form von dankbaren Taten. Und diesen Kreislauf von Geben und Nehmen, da wollen wir uns heute näher mit beschäftigen. Das ist Thema der heutigen Predigt und der Apostel Paulus führt das genauer aus. Und zwar in 2. Korintherbrief, Kapitel 9, die Verse 6 bis 8. Das ist unser Predigttext. 2. Brief an die Korinther, Kapitel 9, die Verse 6 bis 8. Da schreibt Paulus zu den Korinthern: Denkt daran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt, sondern Gott liebt fröhliche Geber. Er, Gott, hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Paulus spricht hier vom Segenskreislauf von Geben und Nehmen. Er sagt in Vers 8, Gott hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Also Gott teilt uns nicht so viel zu, wie wir gerade eben zum Leben brauchen. Gott rechnet sich im Himmel durch, okay, wie sind die Lebenshaltungskosten in Deutschland 2021, okay, Inflation muss mitberechnet werden, also Jesko kriegt diesen Betrag hier zugewiesen, der ist für ihn und das stimmt auf den Cent genau, da ist kein Cent zu viel. Oder Thema Zeit, du hast genau so viel Zeit zur Verfügung, damit dein Leben am Laufen gehalten werden kann und deine familiären Verpflichtungen und danach hast du keine Minute mehr, das hat Gott so genau abgepasst. So ist es nicht. Sondern Gott gibt absichtlich und mit vollem Wissen gibt er dir mehr, als du brauchst. Mehr Zeit, als du dafür brauchst, um dein Leben gerade so eben am Laufen zu halten. Er gibt dir mehr Kraft, als du brauchst, um das Allernötigste zu tun. Und er tut es deswegen, damit du etwas abgeben kannst. Er gibt dir mehr in die Hand, eben darum, damit du ist an andere, an deine Glaubensgeschwister, an deine Mitmenschen verschenken kannst. Dadurch initiiert Gott diesen Kreislauf von Geben und Nehmen. Wir sollen von ihm empfangen und wir sollen es weitergeben. Und dann sollen wir vielleicht von anderen empfangen und wieder weitergeben. Warum tut Gott das? Warum macht er das nicht alles so, dass man sagen kann, jeder sorgt für sich selbst und dann ist für jeden gesorgt. Warum initiiert er diesen Kreislauf von Geben und Nehmen? Aus folgendem Grund, weil dadurch eine Verbindung zwischen uns entsteht. Dadurch wächst das Band der Liebe. Wenn jeder von uns autark wäre hier in der Gemeinde, dann hätte jeder so seinen Bereich und dann würde er völlig für sich alleine leben können, brauchte seine Geschwister nicht, wäre nicht abhängig. Und dann würden hier 130 Individualisten ihren Glauben leben. Aber das will Gott nicht. Gott will Verbindung. Gott will, dass sich ein Band der Liebe knüpft. Darum hat der eine von einer Sache etwas mehr, der andere hat etwas weniger, damit man sich gegenseitig ergänzt. Viele von uns können nicht so gut singen, darum haben wir Sänger, die die Gabe haben, dass sie gut singen können und die ergänzen uns im Gottesdienst. Andere setzen sich ein und putzen das Gemeindehaus, was uns ermöglicht, hier vernünftig Gottesdienst zu feiern. Der eine hat mehr Geld zur Verfügung, spendet deswegen mehr, der andere hat mehr Zeit zur Verfügung, investiert deswegen mehr dieser Zeit in die Gemeinde. Es soll ein Geben und Nehmen sein, ein Kreislauf, der uns miteinander verbindet, in Liebe miteinander vereint. Das ist auch der Gedanke, den Paulus hier bei den Korinthern deutlich macht. Er sagt, pass mal auf, die Jerusalemer Gemeinde damals, die hat euch den Glauben an Jesus Christus gebracht. Das war die erste Gemeinde der Christenheit und die sind rausgegangen in alle Welt und haben von Jesus Christus verkündigt. Und jetzt sind sie in Schwierigkeiten, da ist nämlich eine Hungersnot ausgebrochen in Jerusalem und jetzt brauchen sie eure Hilfe. Und was ihr vor ein paar Jahren von ihnen empfangen habt an geistlichen Gütern, das sollt ihr jetzt zurückgeben an Geld, damit die sich genug Essen kaufen können. Diese gegenseitige Abhängigkeit, dieses gegenseitige Geben und Nehmen, das betont der Apostel Paulus und das möchte er auch, dass es in unserer Gemeinde so läuft, dass wir uns gegenseitig ergänzen, gegenseitig helfen. Paulus betont, dass wer gibt, der empfängt. Das ist ein wichtiges geistliches Prinzip, was man ja erstmal so intuitiv nicht ganz nachvollziehen kann, sondern man sagt, ja, was ich gebe, das ist weg. Ja? Also es ist nicht, dass ich da mehr empfange, aber im Geistlichen, auf geistlicher Ebene ist das sehr wohl der Fall. Und Paulus verdeutlicht das am Bild von Saat und Ernte. Da heißt es in Vers 6, denkt daran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Da hat ein Bauer einen Speicher voller Körner und er kann diese Körner verkaufen an den Müller, der ihnen damit Mehl malt. Oder? Mehl malen? Keine Ahnung. Aber das tut er nicht. Er verkauft nicht alle Körner. Er verkauft nur einen Teil, sondern den anderen Teil der Körner behält er fürs nächste Jahr und dann wirft er sie weg. Er wirft sie aufs Feld. Er teilt also reichlich aus. Aber das ist keinesfalls dumm, sondern das ist klug, denn aus diesen Körnern wird eine Pflanze wachsen und an dieser Pflanze werden 10 weitere Körner hängen und so hat er seinen Besitz vermehrt. Wer gibt, der empfängt auch mehr, als er gegeben hat. Das möchte Paulus uns damit sagen. Dürfen wir allerdings nicht falsch verstehen und jetzt denken, okay, das ist gut, dann erhöhe ich nämlich meinen Gemeindebeitrag um 50 Euro den Monat und wenn ich das tue, wird ja mein Chef mein Gehalt um 100 Euro erhöhen. Ja, dann kriege ich also mehr zurück, als ich gegeben habe und wenn ich das noch ein bisschen ausreize, dann habe ich richtig Schotter auf dem Konto. Das ist es nicht, was Paulus damit sagen möchte. Sondern es geht darum, dass wir uns von geistlichen oder dass wir uns von weltlichen, materiellen Gütern langsam lösen und dafür geistliche Güter empfangen. Das hat folgenden Hintergrund. An alles, was ich mich hier auf Erden binde, das hindert mich daran, Gott tief zu begegnen. Also, wenn ich mich an mein Geld binde, dann tue ich das ja mit einem gewissen Hintergrund, mit einem Motiv, was ich von diesem Geld haben möchte. Zum Beispiel, dass ich sage, ich möchte, dass mein Geld mir Sicherheit gibt. Ich sammle immer mehr und ich möchte, dass dieses Geld mich absichert für alle Eventualitäten. Das führt aber dazu, wenn ich dem Geld diese Bedeutung beilege, dass ich nicht mehr bei Gott meine Sicherheit suche, dass ich nicht mehr darauf vertraue, dass Gott allein mich sicher machen kann und sicher meinen Weg lenken kann. Und das hindert meiner Gottesbeziehung. In Wirklichkeit ist dann das Geld zu meinem Gott geworden. Ich erwarte von dem Geld, dass es mich schützt und bewahrt. Und das schadet natürlich unserer Gottesbeziehung. Oder wenn ich denke, ich möchte mein Ansehen mir durch irgendeine Leistung erkaufen, ich möchte durch meinen Beruf angesehen werden, dann suche ich mir diese Anerkennung nicht mehr bei Gott, sondern eben durch meine Leistung. Und das hindert mich daran, Gott wirklich zu erfahren. Und hier kommt das Geben ins Spiel und darum ist das Geben so eine segensreiche Sache aus geistlicher Sicht, weil wir uns dadurch von diesen weltlichen Dingen lernen zu lösen. Wenn ich bereit bin, mein Geld auch in die Gemeinde zu spenden, ja, dann rumort das vielleicht anfangs in mir, aber es beginnt auch ein Loslösungsprozess, dass ich nicht mehr sage, Geld ist mein Götze, auf den ich vertraue, sondern ich vertraue auf Gott. Ich bin bereit, auch etwas von meinem Geld abzugeben. Und dadurch kann eine innere Freiheit entstehen. Eine Freiheit, mit der wir Gott dann tiefer und inniger begegnen und lieben lernen als vorher. Ich weiß nicht, es klingt vielleicht für euch wie so ein hohles Versprechen oder dass ihr sagt, naja, das ist jetzt nicht so, was mich das begeistert. Also ich soll jetzt zum Beispiel für Gott Zeit opfern und mich in der Gemeinde engagieren. Dadurch kriege ich dann geistlichen Segen. Also mir ist meine Zeit sehr wichtig. Ich habe hier meinen Feierabend, möchte meine Fernsehsendung gucken. Weiß ich nicht, das klingt für mich nicht wie ein guter Tausch. Es liegt daran, weil wir es nicht ausprobieren, weil wir diesen geistlichen Segen nicht erfahren. Wenn wir gebunden bleiben an so weltliche Dinge, dann wird uns das immer komisch vorkommen, wenn sowas in der Bibel steht. Aber wenn wir das einmal ausprobieren und mal gucken, ob Gott mich wirklich segnet, wenn ich ihm etwas gebe, wenn ich ihm etwas zurückgebe, dann werden wir erfahren, dass es wahr ist, dass Gott mir tatsächlich tiefer begegnet. Es ist also wichtig, dass wir das probieren, dass wir das auch ernst nehmen und sagen, Gott, ich möchte dir etwas geben und ich weiß, dass du mich dadurch segnen wirst. Ganz wichtig dabei ist allerdings Folgendes, und das macht der Apostel Paulus deutlich in Vers 7. Er sagt nämlich, dieses Geben muss aus absolut freiwilligem Herzen herauskommen. Es darf nicht unter irgendeinem Zwang zustande kommen. Heißt nämlich in Vers 7, jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Wenn du also Gott etwas gibst, zum Beispiel an Zeit, und du tust es, weil du dich dazu gedrängt fühlst, vielleicht auch innerlich aus moralischen Gründen oder weil du denkst, ja, dann werde ich schief angeguckt in der Gemeinde oder so, das wird dir keinen geistlichen Segen geben, weil du es dann aus Zwang heraus tust. Dann wird dir es immer leid tun, ja, dass du da vielleicht eine Stunde im Gemeindehaus geputzt hast und wirst denken, ach, da hätte ich auch was anderes zu machen können. Dadurch entsteht kein geistlicher Segen, sondern der geistliche Segen entsteht nur, wenn wir das bewusst für Gott machen und sagen, Gott, ich möchte dir das jetzt hinlegen, ich möchte diese Zeit zur Verfügung stellen und dir in dieser Zeit dienen. Und wir sollen es aus einem freudigen Herzen heraus tun und dann werden wir merken, wie Gott uns dadurch segnet. Dann werden wir merken, wie sich innere Bindungen lösen und wie wir uns ganz auf Gott einlassen können. Wenn wir also Schritte in diese Richtung gehen, dann ist es wichtig, dass wir uns fragen, was möchte ich geben? Was möchte ich geben? Es ist besser, wenig zu geben mit Freude, als viel zu geben mit Frust. Darum wäre eine mögliche Aufgabe für die kommende Woche, dass wir uns einmal überlegen, was kann ich, was möchte ich Gott geben? Oder wenn wir schon viel geben, dass wir es noch einmal bewusst tun und sagen, ich möchte es für dich tun. Und ich möchte dadurch auch gesegnet werden. Und wenn wir das mit Freuden tun und merken, dass Gott uns segnet, dann können wir auch steigern und können mehr geben, als wir vorher gedacht haben. Und wir werden auch mehr empfangen, als wir vorher uns vorgestellt haben. Geben und nehmen, das ist ein Segenskreislauf. Wenn wir immer nur behalten und an uns raffen, dann werden wir geistlich nicht wachsen. Wir werden nur wachsen, wenn wir auch bereit sind, von dem, was wir übrig haben, zu geben. Ich möchte nochmal wichtige Aspekte der Predigt wiederholen. Und zwar zunächst, dass Gott uns immer mehr gibt, als wir brauchen. Gott gibt dir immer ein bisschen mehr an Zeit, an Kraft, an Energie, an Geld, mehr als du brauchst, damit du etwas abgibst. Damit du es anderen Menschen zur Verfügung stellst, damit du deine Liebe anderen Menschen erweisen kannst. Und dadurch setzt sich dieser Segenskreislauf in Gang. Es ist nicht zu deinem Schaden, wenn du etwas abgibst, sondern es wird dir zum geistlichen Nutzen werden. Du wirst Gott tiefer erleben. Und darum lohnt es sich, das fröhliche Geben zu trainieren. Ein warnendes Beispiel kann uns das Tote Meer geben. Ich weiß nicht, ob ihr mal in Israel wart. kennen tut ihr es bestimmt, das Tote Meer im Süden von Israel ist ja eigentlich so ein großer See. Und in diesem großen See wächst gar nichts. Denn das Meer ist total versalzen. Da ist kein organisches Leben möglich. Warum ist das Tote Meer tot? Weil das Tote Meer immer nur nimmt, aber nie etwas gibt. Das Tote Meer ist so angelegt, dass Flüsse da reinfließen und Wasser reintragen, aber es gibt keine Flüsse, die rausfließen und dann das Wasser wieder weiterspülen ins Meer. Und das hat folgenden Effekt: Es wird Wasser reingespült und das verdunstet dann, aber das Salz bleibt zurück und das passiert über hunderte von Jahren. Und so steigt der Salzgehalt stetig und es ist kein Leben mehr möglich. Das ist ein Beispiel, wie das auch geistlich passieren kann, wenn wir immer nur nehmen, aber nichts geben. Gesund, geistlich gesund ist es nur, wenn wir empfangen und dann weitergeben. Und aus diesem Grund sagt der Apostel Paulus in Vers 6, denkt daran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Amen. Wenn wir jetzt gleich das Abendmahl entgegennehmen, mit Jesus zusammen feiern, dann empfangen wir ja dort im Abendmahl seine Liebe. Das ist auch wieder das Empfangen. Und diese Liebe, die wir hier empfangen, können wir dann weitergeben an unsere Mitmenschen. Wir wollen zur Einleitung auf das Abendmahl das Lied singen: Es ist gut, an deinem Tisch zusammen zu sein. Jesus spricht zu seinen Jüngern: Mich hat es herzlich verlangt, dieses Abendmahl mit euch zu essen. Wer das Abendmahl nimmt, legt dadurch ein Bekenntnis ab, nämlich dass Jesus Christus der Herr seines Lebens ist. Das ist ein ziemlich tiefgreifendes Bekenntnis, was man nicht leichtfertig geben sollte. Sondern nur wer das von Herzen auch bejahen kann, sollte am Abendmahl teilnehmen. Darum bitten wir darum, dass wenn man das nicht für sich so bejahen kann, dass man den Abendmahlshelfern einfach ein Zeichen gibt, dass man nicht am Abendmahl teilnehmen möchte. Die Bibel mahnt diesbezüglich. Sie sagt, wer ohne Ehrfurcht von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Wir hören auf die Einsetzungsworte von Paulus und wir stehen dazu auf. Der Herr Jesus, in der Nacht, da verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das Brot, das wir brechen, es verbindet uns mit dem, was Jesus durch seinen Tod für uns getan hat. Herr Jesus, wir danken dir, dass du dein Leben dahingegeben hast, damit wir leben dürfen. Wir danken dir für diese große Liebe, die wir empfangen durften und die wir jetzt auch im Abendmahl uns nochmal neu vergegenwärtigen. Und ich bitte dich darum, dass diese Liebe weitergegeben wird, dass wir sie weitergeben können an unsere Mitmenschen und so deine Liebe immer geteilt wird. Denn dadurch wird sie größer und breitet sich aus. Und immer mehr werden miteinander verbunden. Wir loben und preisen dich dafür, dass du uns mehr gibst, als das wir brauchen und dass wir weitergeben dürfen, damit dein Reich gebaut wird. Amen. Desgleichen nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Der Kelch, den wir segnen, verbindet uns mit dem, was Jesus durch sein Blut für uns gewirkt hat. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir miteinander verbunden sind, verbunden durch deine Liebe, die du uns am Kreuz erwiesen hast. Ich danke dir dafür, dass wir eine geistliche Gemeinschaft bilden und ich möchte dich um Vergebung bitten, da wo wir dem nicht gerecht wurden. Ich bitte dich um Vergebung, da wo wir egoistisch gehandelt haben und da wo wir nicht unseren Nächsten geliebt haben. Wir danken dir, dass du uns alles vergibst und dass du uns auch immer wieder erneuerst und auch unsere Gemeinde erneuerst. Du bist der Herr unserer Gemeinde. Amen. Zum Abschluss singen wir gemeinsam das Lied Du großer Gott. Wir stehen dazu auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Nehmt nochmal Platz. Wir lassen den Gottesdienst ausklingen mit einem Postludium. Und dann im Anschluss ist die Bitte, dass ihr gerne hier etwas vom Erntedanktisch mitnehmt. Also da gibt es ja die leckersten Sachen. Ich sehe Kartoffeln, Möhren und einen riesengroßen Kürbis. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal so einen Kürbis gegessen? Also wer den jetzt hier mit rausschleppen will, gerne. Ne? Wir müssen die, ich sag mal, loswerden. Oder Petra und Reinhard können das auch nicht alles verfrühstücken. Also nehmt euch da gerne was mit. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche.